RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 28. Juli 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Sri Unun und Handarung. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo, die Nutzung der Syariah-Finanzindustrie sollte sich steigern. Die Außenminister Indonesiens und Laos trafen sich in Jakarta, um bilaterale Zusammenarbeit zu stärken. Der indonesische Verkehrsminister fordert Japan auf, um das Hafenprojekt Patimban in West Java zu beschleunigen. Indonesien bittet Malaysia, um die Rückkehr der illegalen indonesischen Gasarbeiter zu erleichtern. Hunderte Waldforscher trafen sich in Yogyakarta. Das Borobudur Internationale Festival 2017 in Magelang. Unun zu den Einzelheiten. Das Nationale Komitee für Syariah Finanz sollte das indonesische Potenzial als Staat mit der größten muslimischen Einwohnerzahl maximalisieren können, um die inländische Wirtschaft durch den Syariah Finanzsektor zu fördern. Das sagte der indonesische Präsident Joko Widodo gestern im Merdeka Palace in Jakarta bei der Einweihung des Nationalen Syariah Finanzkomitees und der Eröffnung des Treffens der Nationalen Arbeit des Verbandes der Islamischen Ökonomen 2017. Laut Joko Widodo erreichte der Markt der inländischen Syariah Banken 2016 5,6% von ganzen nationalen Bankindustrien. Die sei niedriger im Vergleich zu anderen Ländern wie unter anderem Saudi-Arabien, Malaysia und die Vereinigten Arabischen Emirate. Der Präsident zeigt sich optimistisch, dass die maximale Nutzung der Syariah-Finanzindustrien die Hauptlösung in der Finanzierung der nationalen Entwicklung werden könne.
Saya yakin, insyaallah, saya optimis jika industri keuangan syariah betul-betul kita dorong.
Ich bin davon überzeugt, wenn die Syariah Finanzindustrie wirklich gefördert, gestärkt und entwickelt wird, wird die Syariah Finanz eine der Hauptlösungen in der Entwicklung in unserem Land, sowohl der Entwicklung der Wirtschaft, der Bevölkerung, der Infrastruktur, wie unter anderem Straßen, Brücke, Häfen und Kraftwerke, sowie in der Finanzierung des Programms zur Bekämpfung der Armut und der Sozialkluft. Wir können die Syariah-Finanzprogramme und Syariah-Wirtschaft entwickeln, damit der Prozentsatz 5,3
kita terus dorong KNKS ini agar bisa meluncurkan nanti program-program yang bisa mendorong keuangan syariah kita, ekonomi syariah kita, sehingga betul-betul angka yang 5,3 nanti bisa meloncat ke angka yang lebih besar, yang lebih tinggi lagi.
Neben der Nutzung der Syariah Finanzindustrie in der Förderung der nationalen Entwicklung erörterte der Präsident das größte potensial des gespendeten bodens in Indonesiens der 4,3 Milliarden Quadratmeter. Die Nutzung dieses Bodens kann die Entwicklung der Wirtschaft der Bevölkerung fördern. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi hat gestern in Jakarta ein bilaterales Treffen mit ihrem Amtskollegen aus Laos, Salemsay Komasit, abgehalten. Dieser Besuch diente dazu, dem 5. Treffen der Joint Commission für bilaterale Kooperation JCBC beizuwohnen und bezeichnet die Gedenkfeier des 60. Jahrestages der diplomatischen Beziehungen beider Länder. Nach diesem Treffen sagte Retno Marsudi, bei dieser Gedenkfeier wurden beide Länder verschiedene Programme wie unter anderem Kulturvorführung, Seminar, Foto- und Handelsmesse sowie Tourismusmesse durchführen. Bei diesem Treffen stimmten Indonesien und Laos darin überein, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie unter anderem Politik, Verteidigung, Sicherheit, Wirtschaft und Investition zu verstärken.
In the area of political defense and security,
in Zusammenarbeit im Bereich der Politik, Verteidigung und Sicherheit diskutierten wir über die Bemühungen und den Kampf gegen die organisierten Kriminalitäten zwischen den Ländern. Dazu gehören der Handel, der Drogen, der Terrorismus und die Finanz des Terrorismus. Die Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaft und Investition stimmten wir darin überein, die Zusammenarbeit im Bereich des Handels, Investition und des Tourismus zu stärken. Die Stärkung der Handels- und Investitionszusammenarbeit kann realisiert werden, wenn die Unternehmen das Wirtschaftspotenzial beider Länder kennenlernen. Daher werden wir den Austausch des Besuches der Handels- und Investitionsdelegation fördern. Retno Marsudi Fufot, beim Treffen mit Salemsay Komasit stimmten die beiden Länder darin überein, die Landwirtschaftszusammenarbeit zu stärken. Dazu gehörten die Steigerung der Produktionskapazität, die Verbesserung des Lagers und die Industrialisierung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi fordert Japan auf, das Projekt des Hafens Patimban zu beschleunigen. Das sagte Budi Karya Sumadi gestern in Jakarta anlässlich der Vorbereitung des Bos und der Betriebsnahme des Hafens Patimban. Budi Karya Sumadi gab zu, dass die japanische Regierung vorsichtig sei, eine Maßnahme in einem Zusammenarbeitsprojekt zu ergreifen. Der Minister gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das Konsortium des Operators von Japan bald bestimmt werden könnte. Dies diene dazu, eine Hafenagentur durch die Portion 51% für Indonesien und 49% für Japan zu gründen. Budi Karya Sumadi Fufot, Präsident Joko Widodo und Vizepräsident Yusuf Kalla hofften, dass der Hafen Patimban im Bezirk Sumedang West Java im Jahre 2019 in Betrieb sein könnte. Die indonesische Regierung forderte die malaysische Regierung auf, um den Prozess für illegale indonesische Gastarbeiter, die nach Indonesien zurückkehren möchten, zu erleichtern. Dies sagte der Generalinspektor des indonesischen Arbeitsministeriums Sunarno gestern in Jakarta nach dem Treffen mit dem malaysischen Vizebotschafter Jamsari Saharan. Das Treffen sei eine Realisierung der Koordination zwischen Indonesien und Malaysia angesichts der Existenz der illegalen Gastarbeiter. Sunarno sagte dazu weiter, die malaysische Regierung solle nicht die illegalen Gastarbeiter festnehmen, da sie die gute Absicht haben, um in die Heimat zurückzukehren. Bei diesem Treffen betonte die malaysische Regierung ihre Verpflichtung, um die illegalen Gastarbeiter zu ordnen. Dazu fuhr die malaysische Regierung die Razzia an illegale Gastarbeiter und auch an Arbeitsgeber der illegalen Gastarbeiter durch. Hunderte von Forschern und Wartbeobachtern aus einigen Ländern trafen sich kürzlich in Yogyakarta, um der Konferenz der Internationalen Union der Fortforschungsorganisation 2017 beizuwohnen. sie diskutierten über die Verwaltung und die Nutzung des Waldes. Die Konferenz wurde vom indonesischen Ministerium für Umwelt und Fortwisser veranstaltet. Etwa 600 Forscher, Politikinhaber und Unternehmer aus verschiedenen Ländern, wie unter anderem Australien, Vietnam, Laos, Bangladesch, Finnland und Nigeria, nahmen daran teil. Der Leiter der Forschung und Innovationsbehörde des sogenannten Ministeriums, Henry Bastaman, sagte nach der Eröffnung in Yogyakarta, dass bei dieser Konferenz das Forschungsergebnis von den Forschern aus verschiedenen Ländern eine Information für Indonesien sei, um in Indonesien angewandt zu werden. Ihm zufolge entspreche das Thema der Konferenz Förderung der nachhaltigen Forschung von Pflanzen für Wirtschaftswachstum, der Politik der indonesischen Regierung, die einen Zugang der Wälder für Wohlstand und Volkswirtschaft gibt. Die Künstlerteams aus drei Ländern, China, Japan und Indien, haben sich bei der Borobudur Internationalen Festival BIF 2017 beteiligt. Dieses Festival wurde vom indonesischen Tourismusminister Arief Yahya am 28. Juli 2017 in Magelang in der Provinz Zentraljava eröffnet. Wie der Leiter des Jugend-, Sports- und Tourismusamtes der Provinz Zentraljava, Urip Sihabudin in Magelang erläuterte, ist das diesjährige Festival anders als das Festival im letzten Jahr. Nach dem Beschluss des Tourismusamtes der Provinz Zentraljava werden alle Aktivitäten angesichts des Tourismusbereiches großartig gefördert, um den Wohlstand der Gesellschaft zu steigern, irgendwo die Aktivitäten veranstaltet werden. Er sagte dazu weiter, nach dem nächsten Plan könne das Borobudur Festival jedes Jahr veranstaltet werden und viele Gesellschaften in der Borobudur-Umgebung darin verwickeln. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.458,93 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.009,64 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.319 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonny, bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besuche Joglosemar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglosemar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglosemar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum einen Urlaub in Joglosemar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepass Nummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at voi.co.id vor dem 1. August 2017. Liebe Hörerinnen und Hörer der SBS Indonesia, unser Kommentar behandelt heute das Thema Israel verhält sich nachsichtig zu der Beherrschung der Al-Aqsa-Moschee, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die internationale Forderung hat Israel verursacht, um die Kontrolle an die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zu reduzieren. Gegen Freitag hat Israel die elektronische Scanner von Tür der Moschee nicht mehr montiert. Dazu können die palästinensischen Bürger frei die Religionsausübung in der Moschee durchführen. Die Änderung der israelischen Maßnahme angesichts der Religionsausübung-Beschränkung hat sich dank des Kampfes der palästinensischen Bürger für die Al-Aqsa-Moschee und der Unterstützung vieler Länder ereignet. Laut Angaben des Roten Kreuzes Palästinas sind mehr als 900 palästinensische Bürger wegen der Gewalttaten der israelischen Soldaten in den letzten 10 Tagen im Komplex der Al-Aqsa-Moschee schwer verletzt. Wenn die Spannung dort weiter passieren würde, wären die Krankenhäuser in Palästina nicht mehr in der Lage, die Tausende von schwer verletzten Kranken wegen der Gewalt der israelischen Militärs aufzunehmen. Die Verwalter des Krankenhauses haben gesagt, die meisten schwer verletzten Kranken werden wegen der Kugel der israelischen Truppen in den Krankenhäusern gepflegt. Wegen der abscheulichen Tragödie verurteilen die internationalen Menschenrechtsgruppen die abscheuliche Maßnahme der israelischen Truppen. Der Zusammenstoß zwischen den palästinensischen Bürgern mit den israelischen Truppen ereignete sich, da die israelischen Truppen den Komplex der Al-Aqsa-Moschee schließen, nachdem drei bewaffnete Angreifer zwei israelische Polizisten getötet hatten. Zwei Tage später hat die israelische Sicherheitsseite den Komplex der Al-Aqsa-Moschee geöffnet, aber sie montierte dann Metalldetektor am Eingang dieser heiligen Moschee. Diese Maßnahme hat dann weitere Zusammenstöße hervorgerufen. Laut der Historie hat Israel das Gebiet der Al-Aqsa-Moschee als ein heiliger Ort des Propheten Muhammad zur Reise in den Himmel oder Isra Mi'raj beschränkt und auch sich darum bemüht, sie zu übernehmen. Angesichts der letzten Situation und der nachsichtigen Kontrolle am Al-Aqsa-Moschee von dem israelischen Militär können die palästinensischen Bürger und die Moschee besuchenden Muslime am Freitag hier beten. Trotzdem ist der Kampf für die Befreiung einiger Gebiete in Palästina noch nicht beendet. Der Sieg Palästinas für die Befreiung zum Betreten des heiligen Ortes für muslimische Gemeinde in Ost-Jerusalem ist ein Momentum, um eine Hoffnung für weiteren Kampf zu geben. Die internationale Unterstützung, vor allem von den Ländern außerhalb der nahöstlichen Region, soll die Organisation der Arabischen Liga und auch die arabischen Länder in der Golfregion aufrufen, um die Perspektive und die Maßnahme zur Unterstützung des Kampfes der palästinensischen Volkes gleich zu machen. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Liebe Zuhörer, hören Sie nun unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute am 20. Juli 1586 trafen sich die ersten Kartoffeln in Großbritannien ein. Die Pflanze stammt ursprünglich aus den peruanischen Anden, wo sie von den Indianern als Hauptnahrungsmittel angebaut wurde. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde die Kartoffel von spanischen Entdeckern nach Europa gebracht. Nachdem man sie zunächst als Zierpflanze hielt, verwendete man sie ab dem 17. Jahrhundert als Nahrungsmittel, Zunächst jedoch nur für die adeligen Schichten. Insbesondere während und nach dem 30-jährigen Krieg wurde sie zum Grundnahrungsmittel für die breite Bevölkerung. Im frühen 18. Jahrhundert wurde die Kartoffel schließlich auch nach Nordamerika eingeführt. Am 28. Juli 1804 wurde der deutsche Philosoph und Anthropologe Ludwig Andreas von Feuerbach geboren. Er gehört zu den ersten deutschen Vertretern des Materialismus. In Ablehnung der christlichen Orthodoxie versuchte er, die Entstehung der Religion psychologisch bzw. anthropologisch zu erklären. Nach 1825 ein Schüler Georg Wilhelm Friedrich Hegels verwarf er jedoch schon bald dessen philosophischen Idealismus, namentlich dessen unsinnliche Vorstellung des absoluten Geistes. 1821 wurde Feuerbach Privatdozent in Erlangen, da ihm seine theologischen Ansichten jedoch zahlreiche Anfeindungen einbrachten, verzichtete er fortan auf die akademische Laufbahn. 1836 zog er sich auf Schloss Brückbeck bei Ansbach zurück. Auf Einladung von Studenten kam er 1841 bis 1849 nach Heidelberg, um an der dortigen Universität über seine Theoreme zum Christentum zu lesen. Nach 1806 lebte Feuerbach bescheiden auf dem Rechenberg bei Nürnberg, wo er am 13. September 1872 verstarb. Am 28. Juli 1866 wurde der erste Transatlantik-Kabel verlegt. Der Kabel wurde aus der Insel Valentia in Westirland nach Trinity Bay in Neufundland, Kanada, verlegt und war die erste Kabelbeziehung zwischen Amerika und Europa. Der amerikanische Kaufmann Cyrus Field war im Hintergrund des gigantischen Unterwasser-Telegraphen. Grabenprojekts. Am 28. Juli 1914 begann der erste Weltkrieg. Unmittelbarer Auslöser des Ersten Weltkrieges war die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand und seiner Gemahlin am 28. Juni 1914 in Sarajevo durch den Studenten Gavrilo-Prinzip. Der Krieg brach aus, als das absolut monarchische System in Europa beendet wurde. Der Erste Weltkrieg rief auch die russische Revolution hervor und war die Grundlage des Kalten Krieges zwischen der Sowjetunion und den USA. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta. Präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen
15,000 100 funsi, 9,000 von 100 von 20, 11,700 von 80 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Thema Indonesien fordert die Islamischen Zusammenarbeitsorganisation auf, die Sitzung zur Erörterung des Konfliktes in der Moschee Al-Aqsa durchzuführen. Man hofft, dass der UN-Sicherheitsrat und die Islamische Zusammenarbeitsorganisation eine Sitzung veranstalten kann, um die Krise in der Moschee Al-Aqsa zu erörtern. Der indonesische Religionsminister Lukman Hakim Saifuddin sagte am letzten Montag, den 24. Juli in Jakarta, dass sich die Lage im Komplex der Moschee Al-Aqsa in letzten einigen Tagen verschlechtere. Die Gewalttaten der israelischen Sicherheitsapparate haben nicht nur 3 Todesopfer und mehr als verletzte Menschen, sondern auch die Spannungen und die Beschränkung des Gebiets in der Moschee Al-Aqsa hervorgerufen. Laut Lukman Hakim sollten alle Seiten sich zurückhalten. Er betonte, dass die Heiligkeit der Gebetsstätte, einschließlich der Moschee, vor allen Gewalttatenformen geschützt werden soll. Die indonesische Außenministerin Retno LB Marsudi hat am letzten Dienstag in Jakarta ein Treffen mit den Botschaftern der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation abgehalten, um die Sicherheitslage im Komplex der Moschee Al-Aqsa in Jerusalem zu erörtern. Retno Marsudi sagte dazu, es gebe mindestens 2 Hauptpunkte, die bei diesem Treffen erörtert worden seien. Einer davon ist die Position Indonesiens für die Entwicklung im Komplex der Moschee Al-Aqsa. Der 2. Punkt ist es, dass Indonesien die Vertreter aus 31 Ländern der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation auffordere, damit sie ihrer jeweiligen Hauptstädte über diese Position berichten sollten. Retno Marsudi erklärte weiter, dass die Islamische Zusammenarbeitsorganisation nicht nur ruhig sein solle, um auf diese Lage zu reagieren. Indonesien solle aber wirkliche Aktionen durchführen, um alle Gewalttatenformen im Komplex der Moschee Al-Aqsa zu stoppen. Retno Marsudi fuhr fort, seitdem der Komplex der Moschee Al-Aqsa durch die israelischen Truppen geschlossen wurde, setzte Indonesien sich intensiv in Verbindung mit dem Sekretariat der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation und dem Vertreter Indonesiens in New York. Retno Marsudi zufolge sollten die Mitgliedsländer der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation eine solide Position im Reagieren der Entwicklung im Komplex der Moschee Al-Aqsa haben. Sie fordert die Vertreter der Partnerländer auf, die zu diesem Treffen gekommen seien, ihre Regierung über diese Frage zu berichten. Retno Marsudi forderte den indonesischen Botschaft in Amman, Jordanien auf, um die Information darüber zu suchen, ob es Hindernisse für die Muslime gebe, um den Komplex der Moschee Al-Aqsa zu betreten. Inzwischen schlägt die Leiterin der Behörde zur Interparlamentarischen Kooperation des indonesischen Parlaments Nur Hayati Assegaf die Regierung und den Verband der Parlamente vor, dass die Vereinten Nationen die Friedenstruppen in die Grenze Palästinas entsenden sollten. Die Entsendung der Friedenstruppen in die Grenze Palästinas diene dazu, die Moschee Al-Aqsa vor den humanitären Kriminalitäten Israels zu schützen. Assegaf fuhr fort, Indonesien als demokratisches Land, das freie und aktive Außenpolitik habe, solle eine wirkliche Rolle im Fall des Angriffs von Israel in der Moschee Al-Aqsa spielen. Er erklärte weiter, dass die Haltung von Israel zum Schluss der Moschee Al-Aqsa und das Verbot des Volkes zum Beten in der Moschee Al-Aqsa und der Schuss auf den Prediger der Moschee Al-Aqsa die humanitäre Kriminalität sei, die Menschenrechte schwer übertrete. Im zufolge habe die Haltung Israels einige UN-Resolutionen übertreten, sodass die Vereinten Nationen Israel drücken sollten. Das war unsere Sendung im Blickpunkt. Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besuche Joglosemar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglosemar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglosemar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum einen Urlaub in Joglosemar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at VOI. .co.id vor dem 1. August 2017.
Verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine Reise nach Zentral Sulawesi zu machen, den See Tambing näher kennenzulernen. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, der Nationalpark Lorelindu oder TNLL in Zentral Sulawesi entwickelt zurzeit 2 sehenswerte Touristenziele, eine Zuchtstätte des Maliovogels und die Umgebung des Sees Tambing. Der Maliovogel ist ein endemisches Tier der Insel Sulawesi. Der Zuchtort liegt im Dorf Saluki, dem Amtsbezirk Kumbasa im Bezirk Sigi. Der Tambingsee liegt im Dorf Sedua, im Amtsbezirk Nordlore, dem Bezirk Poso. Die Infrastruktur dieser beiden Touristenorte, wie unter anderem Trinkwasserversorgung, Toiletten und Gasthäuser, werden ausgebaut. Musik. Liebe Zuhörer, die Zugstätte des Maliervogels und der Tambingsee werden von vielen ausländischen Touristen besucht, da beide eine besondere einzigartige Umwelt haben. Der Tambingsee ist ein Paradies für Vögel. Es sind dort etwa 260 Vogelarten vorzufinden. 30% davon sind endemische Vögel. Dies bedeutet, dass sie nur in diesem Touristenziel gefunden werden können. Als weitere Besonderheit gibt es an diesem Tambingsee den sogenannten Baumleder. Es ist ein endemischer Baum in Zentralsulawesi. Liebe Zuhörer, von Palu, der Hauptstadt der Provinz Central Sulawesi aus, kann der Tambingsee etwa in 3 Stunden über den Transitweg Palu-Ngapu erreicht werden. Wenn Sie am Parkplatz des Sees ankommen, sollten Sie dies den Angestellten des Nationalparks Lore Lindu anzeigen. Etwa 10 Meter vom Wachposten aus können Sie den Tambingsee sehen. Es ist sehr schön und von Nebel bedeckt. Dort werden Sie von der frischen Luft und der Stimme der Vögel begrüßt. Sie können dies genießen, indem Sie um den See fahren. Er ist etwa 1 Hektar groß. Sollten Sie sich für das Angeln interessieren, können Sie die Fische Mujair, Mas, Sowi, Aal fischen und im Umkreis des Sees packen. Ein schönes Erlebnis. Liebe Zuhörer, wenn Sie eine Reise an den Tambingsee machen wollen, sollten Sie ihn am Morgen besichtigen. Es ist die Zeit der Vögel, die aus ihrem Nest herauskommen. Der Tambingsee liegt etwa 1700 Meter über dem Meeresspiegel. Sie sollten eine dicke Jacke tragen, da es dort sehr kalt ist. Wenn Sie übernachten wollen, müssen Sie dort zelten, da es dort noch keine Gasthäuser gibt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über den Tambingsee. Damit beenden wir unser Programm unter Paris Indonesien auf Wiederhören. Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Behoren harar has willkommen join sarem program dis undas. Hindemir über events flora fauna wissenschaft technology und tekungan berichten. Dis small informieren wir über dunkel gestreiften piece of fall. Außer auf der kurswelle können Sie unsere Sendung auch über livestream hören. Viel Spaß dabei. Liebe Hörerinnen und Hörer, der dunkel gestreifte Pilz oder Wolfarielle wolfacea ist eine Art von Essbarenpilz, der in Ostasien und Südostasien weit angebaut wird. Er hat einen köstlichen und herzhaften Geschmack und verändert nie seine Form, wenn er gekocht wird. So kann es für eine große Auswahl an Gerichten, wie Nudeln mit Hühner und Pilz, Wursten, Pilzen, Suppen, Chapchai und andere Gerichten verwendet werden. Der Pilz hat einen hohen Proteingehalt. 100 Gramm frische Pilze enthalten etwa 3,2 Gramm Protein. die Sozial erhöht sie auf 16 Gramm, wenn die Pilze sich in einem trockenen Zustand befinden. Der Pilz hat auch sehr hohe Calcium- und Phosphorinhalten von 51 Milligramm und 223 Milligramm und enthält 105 Kalorien Kilojoule mit einem niedrigen Fettgehalt von nur 0,9 Gramm. Der Pilz wächst auf allen Quellen von Zellulose, beispielsweise auf einem Stapel Stroh oder Abfallstroh aus Reiserträgern, in der Nähe von Reismühlen, Papiermüll, Zellstoff aus der Palmzuckergewinnung, Palmölresten, Zellstoff, Sago, Verbleibender Baumwolle, Ledermuskat und so weiter. Landwirtschaftliche Flächen in der Nordküste in dem Indramayu Bezirk West Java ist geeignet für die Entwicklung verschiedener Arten von Tieflandgemüse. Neben fruchtbarem Land ist reichlich organischer Dünger Voraussetzung für die Produktion. In den Händen der Bauern kann Abfallstroh der für dunkel gestreifte Pilze genutzt wurde, als organischer Dünger für Pflanzen verwendet werden, nämlich als Kompost. Dieser kann den Gehalt an organischer Substanz erhöhen und stellt die Fruchtbarkeit des Bodens wieder her. Darüber hinaus kann diese Substanz kontinuierlich verwendet werden, um die Bedürfnisse an Nährstoffen im Boden zu erfüllen und um den Grad der Verschmutzung zu verringern, da ansonsten durch Verbrennung Schadstoffe erzeugt wurden, die die Luftverschmutzung verursachen und damit zur globalen Erwärmung beiträgt. Hörer, der Preis des organischen Düngers aus Abfallstroh aus dem dunkel gestreiften Pilz ist durchaus erschwinglich für die Landwirte und umweltfreundlich. Das ist natürlich sehr hilfreich für lokale Bauern und wird der Nachfrage nach Düngemittel gerecht. Mit einem organischen Dünger wird eine Ernte der Bauern mit guter Qualität in zufriedenstellender Menge erzielt. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön. So beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besucher Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglo Semar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum einen Urlaub in Joglo Semar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz @voi.co.id vor dem 1. August 2017. Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service Voice of Indonesia. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen einige Dangdutlieder vorstellen. Liebe Zuhörer, Indonesien hat viele Neuankömmlinge, wie unter anderem die Dangdut-Sängerin. Man kann sie kennenlernen, nachdem sie am Gesangfestival im Privatfernsehstationen teilgenommen haben. Bei diesem Festival haben sie die Aufmerksamkeit von den Fernsehzuschauern erweckt. Eine Dangdut-Sängerin, die an diesem Festival 2010 teilnahm hat, heißt Sylvie Kitty. Obwohl sie die Siegerin nicht werden konnte, konnte dieses Programm den großen Erfolg von Sylvie Kitty bringen. Sie konnte dadurch die professionelle Dangdut-Sängerin. Im Jahre 2012 entschied sie sich, dass sie nach Jakarta umgezogen. In Jakarta gründete sie die Musikgruppe Duo Walang Sangit. Außerdem machte sie die Solo-Karriere. Dadurch verlichte sie das Lied Punya Abang oder Ich habe Bruder. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das Lied Punya Abang. Viel Spaß beim Zuhören.
Karena bebas
Hörer, Sjorten das Lied punya abang das von Sylvie Kitty gesungen wurde. Disängerin, die mit der lokalen Band in Tasikmalaya Wisjava sich vereinigt, ist jetzt als die populäre Dangdut-Sängerin in Indonesien. Seitdem sie der Mittelschule war, sang Sylvie bei Programmen in ihrer Gemeinde. Weil sie die Dangdut-Lieder sang, lernte sie Dangdut-Musik. Dadurch ist sie jetzt in der Indonesian Dangdut-Musik bekannt. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das Lied Wajar oder Normal, das von Sylvie Kitty gesungen wird. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm Musik Regenbogen von der Stimme Nations hören, indem wir Ihnen einige Dangdut-Lieder von Sylvie Kitty vorstellen. Ihr Erfolg als die Dangdut-Sängerin fordert Sylvie Kitty, um ihr Talent zu zeigen. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie ein Lied von Sylvie Kitty mit dem Titel Takut Kamu Hilang oder Ich habe Angst davor, Du bist verloren. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
RRI Internasional Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand inde.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.